Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
So, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, euch zu sehen, auch so vor zahlreichem Publikum. Sonst habe ich das Gefühl, wenn nicht der Daniel predigt, ist es ein bisschen weniger, aber heute habe ich das Gefühl nicht. Sehr schön, dass ihr da seid, dass wir zusammen in den Philemon-Brief gucken können. Es gab schon zwei Teile, die ich behandelt habe. Heute wollen wir uns den dritten Teil anschauen, die Verse 4 bis 7. Aber bevor wir das machen, gucken wir uns nochmal an, was bisher geschehen ist, wie man das so schön in Serien sagt. Und nehme ich euch nochmal mit rein, auch gerade für die, die vielleicht die Predigen nicht mehr so im Kopf haben. Genau, also ein kleiner Rückblick. Den Philemon-Brief hat Paulus geschrieben. Paulus war ein Apostel, jede Menge Briefe aus dem Neuen Testament sind von ihm und er schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Das erwähnt er auch mehrmals. Der Adressat des Briefes ist Philemon, aber aus den Inhalten des Briefes können wir auch entnehmen, dass er wahrscheinlich der auch der Gemeinde vorgelesen werden sollte und erhält generelle Anweisungen und Beispiele, wie wir miteinander umgehen können und sollen. Die Umstände des Briefes. Der Brief wird von Tychikus überbracht, zusammen mit Onesimus. Das waren zwei Leute, die jeweils Philemon und auch Paulus kannten. Und wir wissen aus dem Brief jetzt nicht genau, wie die Situation war, als Philemon den Brief das erste Mal gelesen hat. Ob Onesimus direkt dabei stand oder ob er ein bisschen weiter weggewartet hat, er ihn noch nicht gesehen hat. Man weiß es nicht genau, aber es ist klar, dass dieser Brief, den wir da haben, zusammen mit Onesimus zu Philemon gekommen ist. Der Grund, warum der Brief geschrieben wurde, ist Vergebung für Onesimus. Onesimus war ein Sklave, und zwar der Sklave von Philemon. Philemon war ein Christ damals und Sklaven waren generell nichts Unübliches. Es waren mehr oder minder sowas wie Angestellte heute. Es konnten sehr viele verschiedene Berufe ausüben. Ich habe gelesen, dass teilweise auch Sklavenärzte sein konnten. Also nur weil man Sklave war, heißt es nicht, dass man schlecht behandelt wurde oder dass es einem schlecht ging. Aber es ist natürlich klar, wenn man Sklave ist, man ist einem Herr unterstellt. Und der Herr von Onesimus war Philemon. Aber aus dem Brief können wir auch entnehmen, dass es Probleme in der Beziehung gab. Ich habe hier so ein schönes Dreieck aufgemalt, wo wir unsere Charaktere haben. Auf der einen Seite Paulus, der den Brief geschrieben hat, Philemon, der Adressat, und Onesimus, der Grund, worum es geht. Und im Brief erfahren wir, dass die Beziehung von Paulus und Philemon, also der Adressat und der Sender, sehr eng war, dass die sehr stark miteinander verbunden waren und wirklich eine gute brüderliche Beziehung hatten. Zu Onesimus erfahren wir das Ganze auch, dass da eine sehr enge Verbindung von Paulus und Onesimus war. Aber wir erfahren auch, dass es zwischen Philemon und Onesimus, also zwischen dem Herrn und dem Sklaven, dass es da einen Bruch gab. Dass Onesimus weggelaufen ist. Und es wird auch angedeutet, dass er wahrscheinlich seinen Herrn bestohlen hat. Nun war es nach dem damaligen Recht so, dass der Herr dafür die Möglichkeit hatte, den Sklaven mit dem Tod zu bestrafen. Nach dem Gesetz war es ein Sachgegenstand, der nicht mehr gebräuchlich war in dem Sinne. Und deswegen konnte er dann verhandeln und Onesimus war im Prinzip vogelfrei. Und dann muss es wohl so gewesen sein, dass Onesimus in Rom untergetaucht ist, wo es sehr viele Sklaven gab, die entlaufen sind. Und irgendwie ist er im Gefängnis gelandet und dort war auch Paulus zu der Zeit. Und dort ist er zum Glauben gekommen und hat wirklich eine Kehrtwende gemacht und kommt jetzt mit diesem Brief zu Philemon. Das ist der Hintergrund. In den Versen 1 bis 3 haben wir gelesen, dass es ein sehr persönlicher Einstieg war, den Paulus für Philemon gewählt hat. Ganz anders als in seinen anderen Briefen, wo er an die Gemeinden schreibt. Das ist übrigens der einzige Brief, den Paulus an eine Privatperson schreibt. Und in den Versen 4 bis 7 haben wir Einblick in ein persönliches Gebet bekommen, das persönliche Gebetsleben von Paulus, was er gegenüber auch Philemon hat, wofür er für ihn betet. Und daraus können wir schon ableiten als Grundlage, dass Paulus sehr viel Wertschätzung und Liebe gegenüber Philemon ausgedrückt hat. Also das müssen wir wissen, wenn wir uns die Verse heute angucken, dass das vorangegangen ist, ja, dass sehr viel Wertschätzung und Liebe Philemon entgegengebracht wurde. Dann gucken wir uns den ersten Vers an, Vers 8. Also Philemon hat übrigens nur ein Kapitel, deswegen reicht die Versangabe. Und in Vers 8 lesen wir: Deshalb, obwohl ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, was sich gehört. Und ich habe als erstes gedacht, das ist schon ganz schön plump, sowas zu sagen. Also ich habe an eine Situation gedacht, wo vielleicht mein Chef ins Büro kommt und sagt, ich habe hier noch jede Menge Unterlagen zu sortieren. Ich könnte Ihnen jetzt sagen, dass Sie das alles machen müssen. Aber ich tue es nicht. Also zum einen, dass mein Chef damit prahlt, ja, dass er die Befehlsgewalt hat, dass er die Autorität hat. Und dann zum anderen Seite, dass er damit prahlt, dass er ja so großzügig ist und das nicht bestimmt. So kam mir beim ersten Lesen dieser Vers vor, wenn er sagt, ich habe eigentlich große Freimütigkeit, dir zu gebieten, was ich gehört. Aber selbst wenn mein Chef mir diese Aufgabe nicht gibt, bleibt doch dieses Gefühl zurück. Es bleibt dieses Gefühl zurück, ich kann dir sagen, was du zu tun hast. Ich stehe in gewissem Maße über dir. Ich weiß nicht, was löst das Gefühl bei dir aus, wenn du hörst von jemandem, ich kann dir sagen, was du zu tun hast? Das ist doch kein schönes Gefühl, oder? Vielleicht beziehen wir es mal eher in einen geistlichen Kontext. Wenn jetzt hier der Daniel, der Pastor der Gemeinde, zu mir kommen würde und sagen würde, Sven, ich glaube, du kannst eine große Portion Demut vertragen. Putz doch bitte bis zum Ende des Jahres die Toiletten. Oder du sollst bis zum Ende des Jahres die Toiletten putzen. Was war wohl meine erste innerliche Reaktion? Widerstand natürlich. Wieso kommt er jetzt zu mir? Wieso soll ich das denn machen? Und wenn ich das mache, dann kann er es mir doch nicht befehlen. Ja, ich bin doch frei, ich bin doch kein Sklave. Wenn ich etwas mache, dann mache ich es doch aus freien Stücken. Dass er mir gebietet, das ist doch der völlig falsche Ansatz, oder? Ich fand den Gedanken schon interessant, dass Philemon, der ja der Herr war, plötzlich damit konfrontiert wird, nach diesem ganzen Positiven, was er gelesen hat, dass da jemand ist, der ihm plötzlich Sachen gebietet, der die Freimütigkeit hat, ihm etwas zu befehlen. Also Philemon, der normalerweise gewohnt ist, anderen etwas zu befehlen, zumindest hat er mindestens einen Sklaven, muss plötzlich etwas davon lesen, dass jemand anders ihm etwas gebieten könnte. Ist, wenn man es übertragen möchte, in dem Fall der Untergelegene, vielleicht auch der Sklave. Und warum schreibt Paulus das? Warum kommt er jetzt, wo er erst so positiv einsteigt und so viel Liebe ausdrückt, jetzt mit so etwas scheinbar Negativem wie seiner Befehlsgewalt? Meine Vermutung ist, er möchte an göttliche Ordnung erinnern. Gott selbst ist Autorität. Er steht über allem. Er ist auch die Autorität eines jeden Christen. Er ist unser Herr. Er steht über uns. Und Gott hat diese Autorität auch seinem Sohn gegeben, Jesus Christus. Und der wiederum hat Leute berufen, hat seine Jünger berufen, hat Apostel berufen, was nichts anderes heißt als Botschafter, eine Botschaft ausgesendet, und hat diese Apostel auch angewiesen, seine Gemeinde zu lehren, hat ihnen eine gewisse Autorität gegeben. Diese Autorität steht natürlich nur im Einklang mit seinem Wort selbst. Also Paulus hätte jetzt nicht anordnen können, zum Beispiel den Heiligen Geist zu leugnen. Aber er hat Autorität über die Leute, sie im Wort zu lehren und ihnen auch Sachen anzuweisen. Aber warum überhaupt? Warum überhaupt Apostel? Warum gibt es überhaupt Leiter in der Gemeinde? Können wir nicht alle einfach auf einer Ebene sein und sagen, ja, Christus ist unser Herr, das akzeptieren wir, aber dazwischen gibt es nichts mehr? Warum wurden noch Menschen eingesetzt, die Leiterschaft haben? Ich sag's euch. Zum einen, glaube ich, hat es ganz praktische Gründe. Ab einer gewissen Anzahl funktioniert es einfach nicht mehr, wenn alle gleichgestellt sind. Wenn man an der Weggabelung lang geht, muss irgendwann mal, und man will als Gruppe zusammenbleiben, muss irgendwann mal jemand entscheiden, welchen Weg man geht. Und selbst wenn man sagt, okay, man stimmt über alles ab, dann muss es auch jemanden geben, der diese Abstimmung leitet und anordnet, auszählt, überwacht, wie auch immer. Also rein praktisch muss es schon so etwas wie eine Leitung geben und jemand, der anweist. Und dann haben wir natürlich noch einen geistlichen Grund. Und zwar sind wir ein Leib. Und das heißt, ein Leib, ein Körper, wir haben unterschiedliche Teile. Und Leitung ist auch ein Teil davon. Und diese Teile sollen miteinander zusammenarbeiten. Leitung funktioniert natürlich nicht ohne die, die geleitet werden. Aber es ist vor allem auch ein Dienst. Es ist eine Hilfe. Jesus selbst hat geleitet und hat gedient. Also wer leitet, dient den anderen auch. Und in diesem Leib sind wir ja nicht zusammengefügt, um möglichst viel Erfolg zu haben oder was auch immer, sondern wir sind hier, weil Christus uns zusammengefügt hat. Er ist der, der den Leib zusammenfügt, der ihn zusammenhält und der auch die verschiedenen Teile einsetzt. Und so ist es schön, dass es Leute gibt, die auch Verantwortung übernehmen. Und das heißt, an anderer Stelle muss diese Verantwortung nicht übernommen werden. Es ist schön, dass das Herz nicht die Aufgabe vom Magen übernehmen muss, irgendwas zu verdauen. Oder dass der Fuß nicht lernen muss, zu riechen. Es ist schön, dass es verschiedene Teile gibt, die verschiedene Aufgaben haben und die einfach zusammenarbeiten, um Jesus zu ehren. Noch eine andere Dinge, etwas anderes, denke ich, warum Paulus das hier erwähnt, mit der Freimütigkeit ihm zu gebieten. Es bietet die Grundlage für den nächsten Vers. Den ersten Punkt in meiner Predigt, ich habe die Predigt ja überschrieben mit Philemon, Liebe in Aktion. Und der erste Punkt, den ich gerne rausarbeiten möchte, ist Leiten in Liebe. Ich denke, Paulus leitet in diesem Brief und auch durch diesen Vers Philemon in Liebe. Er leitet ihm zu etwas an, was Christus Ehre bereitet. Und wenn wir jetzt zu dem Beispiel von eben zurückkommen, wo Daniel mir befiehlt, die Toiletten zu putzen, dann ist meine erste Reaktion vielleicht Widerstand. Aber in der zweiten denke ich vielleicht darüber nach, ja, dass er ja Leiter ist und dass er in dem Fall die Verantwortung trägt und dass es vielleicht, auch wenn ich keine Freudensprünge mache, tatsächlich gut für mich ist, dass es eine Hilfe für mich ist, dass es eine Hilfe für die Gemeinde ist, dass ich da eingebettet werde und kann da schon anders an die Sache rangehen und muss nicht mit Widerstand reagieren, sondern kann dankbar dafür sein, dass es Leiter gibt und dass die der Gemeinde dienen. Jetzt habe ich erwähnt, dieser Vers 8 könnte die Grundlage sein, das Fundament für den nächsten Vers. Aber bevor wir uns den angucken, möchte ich noch ein kleines anderes Beispiel euch vor Augen malen. Und zwar stellt euch vor, ihr seid Autoverkäufer. Ihr habt einen langen Arbeitstag hinter euch, viele Kundengespräche, viel Papierkram und ihr habt mit eurem Vorgesetzten gesprochen und möchtet eigentlich gerne pünktlich Feierabend machen und sagt, ja, ist auch in Ordnung. Und kurz vor Feierabend, ja, ihr seid richtig müde, ihr habt keine Lust mehr, kommt noch ein Kunde rein. Der Kunde, der war schon öfter da, der will sich eigentlich nur Sachen ansehen, da gibt es nichts wirklich zu verkaufen. Ihr habt gar keine Lust, dahin zu gehen und wahrscheinlich wird es dann auch nach Feierabend. Und dann euer Chef, mit dem ihr vorher gesprochen habt, kommt auf euch zu und sagt euch folgenden Satz. Sie machen keinen Feierabend, bevor der Kunde nicht bedient ist. Er gibt eine Anordnung, er gibt einen Befehl. Und ja, ihr seid Autoverkäufer, das gehört einfach zu 100% zu euren Aufgaben, euch mit den Kunden zu beschäftigen und ihr habt auch kein Recht unbedingt darauf, das jetzt nicht zu machen. Aber trotzdem bleibt irgendwie so ein schales Gefühl zurück. Und ich denke, das ist, weil in diesem Fall nicht in Liebe geleitet wurde, weil dieser Chef nicht in Liebe zu seinem Mitarbeiter gekommen ist, sondern wirklich sehr, sehr sachorientiert war und die Person Präsident nicht gesehen hat. Ein anderes Szenario wäre, wenn der Chef kommt und sagt, ich hätte eine Bitte. Könnten Sie noch diesen Kunden bedienen? Der Kern der Information bleibt mehr oder weniger derselbe, aber es ist eine Bitte. Und wenn wir uns da den nächsten Vers angucken, dann versteht ihr vielleicht auch, was ich als Grundlage für meine. In Vers 9 steht, bitte ich dich doch viel mehr um der Liebe willen als ein solcher, wie ich bin, Paulus, der Alte, jetzt aber auch ein Gefangener Christi Jesu. Also dadurch, dass Paulus gesagt hat, er hätte die Autorität, ihm zu befehlen, hatte auch die Grundlage dafür gelegt, zu sagen, okay, er befiehlt es aber nicht, sondern er bittet. Er stellt das nochmal heraus, was diese Bitte für eine Bedeutung hat, was für eine Liebe in dieser Bitte steckt. Es ist also keine Aufforderung mehr, sondern eine Bitte. Alternativ hätte er mir auch einfach sagen können, was seine Pflicht als guter Christ ist, was zu tun ist. Aber er entscheidet sich dafür, und das ist mein zweiter Punkt, zu kommunizieren in Liebe. Er leitet nicht nur in Liebe, sondern er leitet auch dadurch, wie er etwas sagt, wie er kommuniziert. Er drückt damit seine Liebe aus. Und nochmal, um auf Daniel und die Toiletten zurückzukommen. Wenn Daniel zu mir sagt, Sven, wir haben wirklich eine Notsituation in dem Putzteam, könntest du bitte, oder ich hätte die Bitte, dass du die Toiletten für den Rest des Jahres putzt, dann ist es nochmal was anderes. Auch hier, die Aufgabe bleibt dieselbe, aber die Kommunikation ist eine andere. Ich fühle mich dadurch ja, mehr geliebt, mehr wertgeschätzt. Jetzt könnt ihr sagen, ja, das ist doch eigentlich egal, oder? Also, weil letztendlich ist es doch dasselbe, was wir machen müssen. Aber ich sage euch, da ist ein großer Unterschied, wie wir miteinander umgehen, wie sehr die Liebe dabei herauskommt. Und dafür möchte ich gerne mit euch in Johannes 13 gucken. Johannes, da haben wir ja schon jede Menge vom Kontext her gehört. Und in Kapitel 13, ab Vers 34, sagt Jesus zu seinen Jüngern, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Zwei Hauptsachen lese ich aus diesen Versen. Erstens, es ist interessant, dass Jesus hier ein Gebot gibt. Also wir haben nicht diese Freiwilligkeit, sondern es ist tatsächlich Pflicht, Liebe zu üben. Aber auf der anderen Seite ist es auch noch, dass es ein Zweck erfolgt, dass daraus noch etwas folgt in 45. Das heißt dort, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Liebe ist so eine Sprache, die universell ist, die überall verstanden wird, die nicht kulturabhängig ist, die uns etwas lehrt. Sie weist auf Christus hin. Wenn wir Liebe untereinander üben, wenn wir in Liebe kommunizieren, dann ist das ein Merkmal für Jesus. Und es ist nicht egal, wie wir es machen, weil wir dadurch Hinweis auf ihn geben. Wir geben Hinweis auf die Quelle der Liebe. Woher die Liebe kommt. Wir haben die Möglichkeit, diese göttliche Liebe, von der wir ja leben, zu reflektieren und dadurch eigentlich auf die Quelle hinzuweisen, nämlich Jesus selbst. Paulus schreibt ja auch hier in Vers 9, bitte ich dich doch vielmehr um der Liebe willen. Er bittet um der Liebe willen. Ich weiß nicht genau, welche spezifische Liebe Paulus dabei im Kopf hatte. Die Liebe, die er zu Onesimus hatte, oder die Liebe, die zwischen Philemon und Paulus war. Letztendlich, da diese ganze Liebe aus Christus kommt, ist das Detail an der Stelle wahrscheinlich auch nicht so wichtig, sondern der Ursprung der Liebe selbst, nämlich Christus bzw. Gott der Vater, die ja eins sind. Und mit unserem Verhalten können wir ihm ehren, indem wir von dieser Liebe Gebrauch machen. Und was macht diese Bitte in Vers 9 noch? Bis jetzt weiß Philemon noch eigentlich gar nicht so richtig, worum es geht. Also bis jetzt in den Versen wurde noch nicht der Grund dafür genannt. Und somit baut hier Paulus auch eine Art Spannungsbogen auf. Stellt euch vor, jemand kommt zu euch und sagt, setzt euren Namen ein, jetzt bei mir, Sven, ich hätte eine Bitte. Dann könnt ihr sein, dass ich meine, könnt ihr sicher sein, dass ich meine großen Hasenohren ganz weit aufstelle, um zu hören, was ist denn diese Bitte? Ja? Es wird klar, ah ja, da kommt jetzt irgendwas und ich möchte das gerne wahrnehmen. Und er schreibt noch, als der Alte und Gefangene, als ein solcher, also er schreibt in den Vers 9, bitte ich doch vielmehr um der Liebe willen, als ein solcher, wie ich bin, Paulus, der Alte, jetzt aber auch ein Gefangener Christi Jesu. In einem Kommentar habe ich gelesen, dass das Alte nicht nur darauf bezogen werden kann, auf sein tatsächliches Alter. Paulus war vielleicht da um die 60, man weiß es nicht genau. Und dass aber auch noch sein geistliches Alter mit dem, was er alles erlebt hat, mit dem, wie er sich für das Evangelium, für die gute Nachricht eingesetzt hat, noch weiter hochgegangen ist und da eigentlich noch sehr viel mehr an Alter geschehen ist, er sozusagen geistlich noch weiter gealtert ist. Plus, er ist auch noch ein Gefangener Christi, er ist für Jesus im Gefängnis. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn jemand zu euch kommt und euch eine Notsituation schildert, sagt er, in was für eine Not er ist und wenn jemand sehr, sehr gebrechlich ist, dann sind wir doch noch viel eher dazu geneigt, demjenigen zu helfen. Wenn dieses Mitgefühl da ist und wir wirklich davon überzeugt sind, dass die Person unsere Hilfe braucht, dann sind wir sehr viel mehr dazu geneigt, die Bitte auch wirklich zu erfüllen. Also Paulus, es ist extrem wichtig, um was er hier bittet. Das bringt er damit zum Ausdruck. Legt im Prinzip alles in die Waagschale, was er hat und lässt wirklich mehrmals nicht unerwähnt, dass er ja für Christus im Gefängnis ist und dass er jetzt diese Bitte an Philemon hat. Aber was ist denn jetzt diese Bitte? Und das lesen wir in Vers 10. Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln Onesimus. Jetzt ist der Groschen gefallen. Jetzt taucht das erste Mal der Grund auf. Es geht um Onesimus. Und ich stelle mir das so vor, als Philemon den Brief in den Händen hält. Vielleicht sieht er Onesimus schon, vielleicht noch nicht. Aber kommt ihm diese ganze Vorgeschichte von Onesimus in den Kopf. Ihm kommt in den Kopf, ja, wie sie vielleicht ein gutes Verhältnis hatten, vielleicht auch nicht. Onesimus war auf jeden Fall unzufrieden und ist ja deswegen von seinem Herrn weggelaufen. Vielleicht war Philemon zu der Zeitpunkt auch noch kein Christ. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall denke ich, dass es Vertrauen zwischen den beiden gab. Zumindest hat Philemon Onesimus vertraut, wenn Onesimus tatsächlich irgendwie Zugang zum Geld hatte. Und Onesimus hat dieses Vertrauen ausgenutzt, war unbeaufsichtigt, konnte wahrscheinlich Geld nehmen und weglaufen. Das hätte er nicht machen können, wenn Philemon sehr darauf geachtet hätte, dass Onesimus angekettet wird und dass er nichts machen kann, außer die spezifizierten Aufgaben. Und wenn Vertrauen geschenkt wird und dieses Vertrauen wird ausgenutzt, wird gebrochen, dann trifft das schwer. Dann hinterlässt das schwere Wunden in unseren Herzen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Philemon in dem Moment diese Sachen wieder in den Kopf gekommen sind. Ja, dass er eigentlich Onesimus vertraut hat und dieses Vertrauen missbraucht wird. Und dann liest er, ich bitte dich für mein Kind. Muss er denken, da muss doch was passiert sein. Dass jetzt plötzlich dieser Onesimus, der ja, mich so hintergangen hat, zum Paulus Kind geworden ist. Dass da etwas, ja, so eine 180-Grad-Wende passiert ist. Wenn ich gefragt werde, so was das schönste Erlebnis in meinem Leben bisher war, dann antworte ich meistens, dass der schönste Tag meine Hochzeit war. Also wir haben es sehr lange geplant. Die Esther hat sich sehr viel Mühe gegeben, sehr viele Details und einfach mit seinen Freunden und Verwandten zusammen zu sein und dieses schöne Ereignis zu feiern, das war großartig. Aber der schönste Moment, also der singuläre Moment, war ein anderer. Und zwar war das im Bruchsal im Krankenhaus. Die Esther war mit unserer Tochter schwanger und das hat sich sehr lange gezogen, bis das Kind endlich auf die Welt kam. Und es war wirklich erstaunlich zu sehen, was mit Esther passiert ist, nach diesen ganzen Anstrengungen, wie das von ihr abgefallen ist, als Miri plötzlich auf ihrer Brust war und ja einfach da war und angeguckt werden konnte. Und für mich war das irgendwie so ein bisschen surreal. Ja, da hast du dieses kleine Wesen, was noch ein bisschen alienartig aussieht, ja, wo du zwar vom Kopf her weißt, das ist dein Kind, aber vom Gefühl hat es bei mir noch nicht so richtig Klick gemacht. Ja? Also ich wusste, ja klar, das ist mein Kind, aber ja, ich habe gedacht, ich wäre in dem Moment von Gefühlen überwältigt. Dann, ein bisschen später, als ein bisschen eingewickelt wurde, konnte ich sie das erste Mal auf den Arm nehmen. Und die Miri hat mich angeguckt und ich habe ihr Gewicht auf meinem Arm gemerkt, ich habe ihre Wärme gespürt und sage euch, das hat was ganz bei mir verändert. Da habe ich wirklich mit meinen Sinnen nochmal ganz anders wahrgenommen. Ja, das ist mein Kind, das ist meine Tochter. Und es hat sich wirklich eine tiefe Liebe für dieses Kind eingebrannt. Und so stelle ich mir das Ganze auch vor, wie es Paulus geht, wenn er schreibt, dass Onesimus sein Kind ist. Da muss eine ganz tiefe Verbundenheit sein. Und diese Verbundenheit kann ja nur kommen, wenn Jesus Christus selbst sie schafft. Also wenn Onesimus auch gläubig geworden ist. Wenn Jesus sich ihm auch offenbart hat und sie nun als Grundlage einfach gemeinsam diesen Glauben an ihn teilen, Paulus und Onesimus. Er ist ihm so ans Herz gewachsen, dass er sagt, es ist mein Kind. Und welcher Sklave, auf den die Todesstrafe steht, oder die vermeintliche Todesstrafe, kehrt schon freiwillig dann zu seinem Herrn zurück und riskiert, dafür mit dem Leben zu zahlen? Da muss was mit Onesimus geschehen sein. Und das wird aus diesem Vers hier ganz klar, dass diese Veränderung da ist. Und deswegen wird der Grund halt auch sein, es hat sich was verändert und Onesimus ist da, um auch direkt um Vergebung zu bitten und hat hier Paulus noch als seinen Fürsprecher, der Philemon auf diese Situation vorbereitet, der ihn anweist, der ihn leitet in Liebe. Und deswegen habe ich als dritten Punkt geschrieben, Vergebung aus Liebe. Dass es diese Liebe zu Christus ist, wo er uns doch ja schon so viel vergeben hat, wo er uns alles vergeben hat, was uns noch von Gott trennt, wo er wirklich für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und die größte Last uns abnehmen konnte, die uns niemand anders abnehmen konnte. Und aus dieser Vergebung heraus leben wir ja. Und dann ist es ja eigentlich eine Kleinigkeit, die Sachen zu vergeben, die hier noch irgendwo in der Welt sind, weil sie niemals diese Last, die dort am Kreuz für uns getragen wurde, aufwiegen kann. Dann haben wir noch diesen Zwischensatz hier in Vers 10, wo es heißt, dass ich gezeugt habe in den Fesseln. Also wieder erwähnt Paulus, dass er im Gefängnis ist oder im Gefängnis saß. Und ich finde, das hat schon etwas Humoristisches zu sagen, er hat ein Kind in den Fesseln gezeugt. Weil es ja nicht ein tatsächlicher Zeugungsakt war, aber es klar ist, dass es im Gefängnis war und dass es danach sein Kind geworden ist. Was anderes ist mir dabei aufgefallen. Ja, sie sitzen tatsächlich im Gefängnis. Es sind Christen, Paulus ist sogar für Jesus persönlich unterwegs, predigt sein Evangelium und bleibt aber von ja, recht harten Konsequenzen nicht verschont. Also ein Gefängnis ist kein schöner Ort. Ich glaube damals erst recht nicht, wo irgendwelche Grundversorgung oder Menschenrechte oder sowas noch längst nicht so gang und gäbe waren wie heute. Also es waren katastrophale Umstände, es war wahrscheinlich dreckig, es hat gestunken, vielleicht hat er gehungert, vielleicht wurde regelmäßig noch irgendwie körperlich misshandelt. Das waren die Umstände, in denen Paulus sich befand. Und dann kommt Onesimus noch mit dazu, vielleicht war er auch schon da, und es geschieht etwas. Trotz dieser, ja, kann es nicht anders sagen, katastrophalen Umstände, trotz diesem schlimmen Ort, an dem sich Paulus befindet, obwohl er für Jesus unterwegs ist, passiert etwas Grandioses. Jemand, der vorher eigentlich nur sein eigenes Glück im Sinn hatte, Onesimus, der seinen Herrn betrogen hat, der kommt zum Glauben. Christus selbst schenkt Onesimus in diesen Umständen durch Paulus den Glauben, dadurch, dass er es ihn lehrt. Und das ist schon, finde ich, ziemlich beeindruckend, dass es, wenn wir wirklich mit Christus unterwegs sind, nicht heißen muss, dass es uns, dass die äußeren Umstände immer sehr gut sind, dass wir nicht auch mal für Jesus im Gefängnis landen können oder schwere Krankheit erleiden oder was auch immer. Aber diese Ereignisse schließen längst nicht aus, dass Jesus etwas tut. Vielleicht gerade da, vielleicht gebraucht er gerade diese Umstände, dass etwas passiert. Das können wir nicht ausschließen. Wichtig ist an der Stelle halt, dass wir, egal wie die Umstände sind, dass wir ihm treu bleiben. Im nächsten Vers, Vers 11, schreibt Paulus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Es ist wieder etwas Humor hier drin, das ist nämlich ein Wortspiel. Onesimus heißt dem Namen nach der Nützliche. Es war ein typischer Sklavenname. Sklaven waren etwas Nützliches, die etwas verrichten konnten. Und er schreibt, er war einst nützlich. Ich habe hier einmal ein Bild von einem Schweizer Taschenmesser mitgebracht, um das zu verdeutlichen. Ja, also eine nützliche Sache war so ein Sklave. Schreibt aber auch, dass er einst unnütz war. Also Paulus sagt nicht, das musste ja alles geschehen, damit Onesimus zum Glauben kam und Onesimus hat alles richtig gemacht mit seinem Verhalten. Paulus schätzt das sehr. Er schätzt Onesimus sehr, das bringt er ja zum Ausdruck. Trotzdem sagt er, dass diese Tat im Prinzip nicht richtig war. Er sagt, er war einst unnütz. Diese Aufgabe, die er als Sklave hatte, seinem Herrn zu dienen, die hat er nicht erfüllt. Oder wie ich es ausdrücke, das Vertrauen, das da war, wurde missbraucht. Das schönigt Paulus an der Stelle nicht. Sagt aber, jetzt ist etwas anders. Jetzt aber ist er dir und mir nützlich. Ich denke, nützlich ist noch eigentlich zu wenig. Es drückt nicht das aus, was er davor mit mein Kind ausgedrückt hat. Es ist mehr diesem Wortspiel geschuldigt. Und das sehen wir auch nochmal im nächsten Vers, wo es heißt, den habe ich dir zurückgesandt. Ihn, das ist mein Herz. So schreibt Paulus von Onesimus. Es ist sein Herz. Wenn ihr euch das Herz vorstellt, das ist überlebenswichtig. Also ich kann nicht einfach sagen, ja, jemand braucht mein Herz, ich nehme es mal für ein paar Stunden raus, hier kannst du es haben und dann kann man es mir wieder einsetzen. Also ohne sein Herz ist man vielleicht schon nach ein paar Sekunden, Andi, du kannst es wahrscheinlich besser sagen, nicht mehr am Leben, wenn nicht irgendwelche anderen Maßnahmen ergriffen werden. Es ist wieder ein Ausdruck dieser großen Verbundenheit, die sie haben. Und dass Paulus bereit ist, sein Herz zu senden und es nicht lieber bei sich zu behalten, das ist eigentlich grandios. Die Frage ist, warum sendet Paulus denn ihn überhaupt zurück? Und das wird uns noch später, gleich in den nächsten Versen, beantwortet. Hier noch das Bild vom Herz. In Vers 13 heißt es, ich wollte ihn bei mir behalten, damit er statt deiner mir dient in den Fesseln des Evangeliums. Ja, also das war der Wunsch von Paulus. Er wollte ihn bei sich behalten. Er wollte ihn ganz nah bei sich haben. Onesimus ist sein Kind geworden, ist sein Herz geworden. Natürlich will er ihn eigentlich da behalten. Aber, wir hören es ja, er sendet ihn zurück. Onesimus kommt wieder zu Philemon. Er behält ihn nicht. Und deswegen habe ich meinen nächsten Punkt, den letzten Punkt überschrieben mit Selbstaufgabe aus Liebe. Also Paulus hat seinen persönlichen Wunsch, der ihm sehr viel bedeutet hat, zurückgestellt. Er hat sich selbst ein Stück weit aufgegeben aus Liebe. Er schreibt da, ich wollte ihn bei mir behalten, damit er statt deiner mir dient. Er wollte also im Prinzip, dass der Vormund getauscht wird, wo es früher Philemon, der Herr von Onesimus war, sollte jetzt Paulus der Herr werden, er sollte ihm dienen. Aber er hat sich dagegen entschieden. Er hat sich dafür entschieden, ihn zu senden. Und dass er sollte ihm dienen in den Fesseln des Evangeliums. Jetzt bin ich mir auch nicht ganz sicher, was mit den Fesseln gemeint ist. Ob er wirklich das vierte Mal, und das wäre das vierte Mal, daran erinnern wollte, dass er im Gefängnis ist. Er schreibt schon ganz am Anfang, und vorhin haben wir es ja auch gehört, dass er für Jesus im Gefängnis ist. Und das nochmal wirklich zum Ausdruck zu bringen. Oder ist es eher, dass dieser Dienst für das Evangelium, den Paulus auf sich genommen hat, ihn fesselt, ihn bindet? Ich weiß es nicht genau. Klar ist, dass die Nachfolge etwas kostet. Also egal, wie die Umstände auch aussehen, Paulus ist für das Evangelium im Gefängnis gelandet. Es hat ihn etwas gekostet. Und ich denke, davon sind wir heute auch nicht frei. Nachfolge, also der Glaube an Jesus, der kostet uns etwas. Und wenn du lieber ein Leben gemütlich auf der Couch und in Wohlstand verbringen möchtest, dann ist wahrscheinlich der Glaube nicht das Richtige. Klar, Nachfolge kann dich alles kosten. Kann dich sogar ins Gefängnis bringen. Im Gefängnis verlierst du all deinen Besitz, verlierst sogar deine Freiheit. Und das, obwohl du eigentlich alles richtig machst, beziehungsweise in entscheidenden Punkten Jesus nachfolgst. Das kommt hier nochmal raus. Und das muss ich auch bereit sein, aufzugeben. Aus dieser Liebe für Christus, mich ein Stück weit selbst aufzugeben. Meine persönlichen Wünsche zurückzustellen, um ihm nachzufolgen. Im letzten Vers, in Vers 14, heißt es: Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig ist. Paulus lässt los. Er lässt Onesimus gehen, er lässt ihn ziehen, er sendet ihn zurück, obwohl es sein Kind ist. Könnt ihr euch vorstellen, euer eigenes Kind wegzuschicken, euer Herz wegzuschicken, wo ihr nicht dafür garantieren könnt, was damit geschieht? Also, Philemon hätte ja auch das Recht gehabt, ihn umbringen zu lassen. Paulus war sich sehr sicher, dass das nicht geschieht, weil Philemon ja ein Nachfolger Jesu war. Aber sicher sein konnte sich nicht. Er hat ihn gehen gelassen, er hat ihn losgelassen. Und er schreibt auch den Grund dazu. Er wollte es ohne den Willen von Philemon nicht tun. Er bezieht Philemon in diesen ganzen Prozess mit ein. Er lebt in Beziehung mit Philemon. Das lesen wir auch aus den ersten Versen, wo sehr viel um Wertschätzung und Liebe ging. Aber ich habe nochmal über dieses Wort Beziehung nachgedacht. Da steckt ja auch Ziehung drin, ziehen. Also dass wir einander ziehen, dass wir uns gegenseitig beeinflussen, dass wir uns mitnehmen, uns mitziehen, andere mit einbeziehen. Ja? Das ist dieser ganze Kontext. Und Liebe ist ja auch Beziehung. Und er schreibt hier von einer Wohltat, die daraus resultiert. Aber dass diese freiwillig geschehen soll. Liebe ist etwas freiwillig, weil wenn sie erzwungen wird, wenn sie aufgesetzt wird, dann ist es ja nicht mehr der Kern der Liebe, ja, sondern es muss etwas Freiwilliges sein. Und dieses Miteinbeziehen, das halte ich für sehr wertvoll, das ist auch wieder Ausdruck von Liebe. Also wir in der Gemeindeleitung haben es leider oft erlebt, dass ja, im privaten Wohnzimmer Sachen diskutiert würden, Entscheidungen getroffen werden und am Ende sind wir nicht mit einbezogen, sondern kriegen nur noch die Ergebnisse kommuniziert. Und es tut noch nicht mehr so weh wegen diesen Ergebnissen, sondern es tut eigentlich so weh, weil es zeigt, ja, wie wenig Beziehung doch da war, wie wenig Kommunikation da war, wirklich einander mit reinzunehmen in diese Prozesse, zu sagen, ja, aber ohne deinen Willen wollte ich es nicht tun. Ohne dass ich zumindest mal deine Position gehört habe, dass wir da miteinander reden konnten, wollte ich es nicht tun. Aber es geschieht manchmal nicht. Und vielleicht ist das für uns eine Erinnerung, da wirklich noch unsere Geschwister in Prozesse mit einzubeziehen und uns damit Liebe zu erweisen, dass wir sagen, ja, wir leben hier wirklich in Beziehung und wir wollen uns das auch zeigen, nicht für uns selbst, sondern für unseren Herrn. Also zusammenfassend, dann können wir sagen, in diesen Versen kommt raus, dass Paulus in Liebe geleitet hat, dass Liebe wirklich seine Motivation war. Das drückt sich aus, indem er in Liebe kommuniziert hat, indem er Sachen angeordnet hat, indem er die Bitte zum Ausdruck gebracht hat. Dass sein Ziel Vergebung war, das, woraus wir alle leben, wünscht er sich auch für Onesimus. Und ja, wer wirklich mal erfahren hat, wie ihm vergeben wurde, der weiß, wie das einen Menschen verändern kann. Wenn du eine Schuld hast, die von dir abgelassen wurde, jetzt auch hier im menschlichen Sinne, das ist etwas, was wirklich versöhnt und was Liebe zum Ausdruck bringt und erneuert. Aber Liebe ist auch ein Stück Selbstaufgabe, dass ich bereit bin, meine eigenen Wünsche zurückzustellen. Dass ich bereit bin, ja, wie es heißt, mich selbst zu verleugnen und mein Kreuz auf mich zu nehmen. Das ist auch Liebe. Und dafür sollen wir auch bereit gemacht werden. Und so will ich dich heute Morgen fragen, wo musst du lernen, dich leiten zu lassen? Wo musst du akzeptieren oder willst du akzeptieren, dass du in Liebe geleitet wirst? Dass nicht du die absolute Autorität hast, sondern dass andere da sind, die in dein Leben in Liebe reinsprechen dürfen. Wo kannst du liebevoller kommunizieren? Wo kannst du Geschwistern und anderen deine Liebe ausdrücken und wirklich auf Jesus hinweisen? Gibt es eine Person, die dir noch etwas vorhält oder der du noch etwas vorhältst? Und kannst du dieser Person vergeben? Und die letzte Frage, wo ist es notwendig, eigene Wünsche für die Nachfolge in Jesus zurückzustellen? Nehmt euch ein bisschen Zeit, vielleicht darüber nachzudenken, noch das eine oder andere aufzuschreiben. Ich würde jetzt gerne noch mit uns beten und dann kommen vielleicht so nach 2 Minuten die Band auf die Bühne und singen noch mit uns. Ja, Jesus, ich danke dir so sehr für deine Vergebung. Ich danke dir wirklich, dass du unsere Schuld damals am Kreuz getragen hast. Und dass wir unverdient und ohne unser Zutun deine Gnade erleben dürfen. Dass wir daraus leben dürfen, dass wir wirklich eine neue Kreatur geworden sind. Und so bitte ich dich auch wirklich, dass du uns bereit machst, wo noch Sachen zu vergeben sind, wo wir noch wirklich unsere Liebe anderen vorenthalten, dass diese Mauern niedergerissen werden. Dass wir wirklich Vergebung aussprechen dürfen und ja, dass Wunden Heilung erfahren. Ich bitte dich wirklich, dass wir an der Liebe untereinander erkannt werden, dass wir mit unserem Verhalten auf dich hinweisen, auf das, was du getan hast und dass wir wirklich diese Beziehung zu dir preisen. Ich möchte dich bitten, dass du uns mit all dem ausrüstest, was wir brauchen, um dir in unserem Leben Ehre zu bereiten.